Hast du das auch schon mal erlebt in deiner Schulzeit? Da hat dein Lehrer eine Frage gestellt und ein Mitschüler hat seine Antwort begonnen mit den Worten: Ja, ich glaube, es ist so und so. Und der Lehrer schreitet gleich ein und sagt: Hallo, hey, glauben kannst du in der Kirche, aber hier geht es um Fakten. In der Schule, an der Universität, in der Wissenschaft, da geht es nicht um Glaube, da geht es um harte Beweise. Da wird nicht geglaubt, sondern analysiert. Vielleicht hast du sowas ja auch schon mal gehört. Und hinter dieser Aussage steckt ja der Gedanke, Glaube und Wissenschaft, das sind doch zwei fundamental unterschiedliche Dinge. Das passt schlecht zusammen. Und dazu kommt noch oft diese Vorstellung, ja, der Glaube hat sich überholt. Früher im dunklen Mittelalter, ja, da hatte die Kirche noch die Deutungshoheit. Da hat die Kirche bestimmt, was falsch und richtig ist. Heute sind wir weiter, denn heute folgen wir den Fakten, den bewiesenen Grundlagen der Wissenschaft, nicht mehr irgendwelchen kirchlichen Dogmen. Also ich vermute mal, dieses Spannungsfeld zwischen Glaube und Wissenschaft ist dir ganz bestimmt auch schon mal begegnet, sei es in der Schule, an der Universität oder ganz einfach in deinem persönlichen Leben. Und wenn das so ist, dann heiße ich dich umso mehr herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Bibel Live zu der Frage: Glaube und Wissenschaft, ist das ein Widerspruch? Ja, Glaube und Wissenschaft, das wird tatsächlich oft als ein krasser Gegensatz dargestellt. Ich habe mal versucht, diesen Gegensatz in einer Tabelle darzustellen. Das könnte man in etwa so machen, dass man sagt, ja, Religion, da geht's um Glauben, während in der Wissenschaft, da geht's um Beweise. In der Religion geht's um subjektive Annahmen, während in der Wissenschaft, da geht's um objektive Tatsachen. In der Religion, da geht es um gefühlte Wahrheiten, die nur für mich persönlich gelten, während in der Wissenschaft, da geht es um objektive Realitäten, die für alle gelten. Vielleicht kennst du so diese Gegenüberstellung und die große Frage ist jetzt, stimmt das denn so? Ist Wissenschaft wirklich immer objektiv oder wird nicht doch auch an der Universität geglaubt? Ja, spielt Glaube in der Wissenschaft denn wirklich keine Rolle? Das ist die eine Frage, die wir heute stellen wollen. Und dazu kommt noch eine zweite Frage, die für Christen besonders spannend ist. Und diese Frage lautet: Hat denn nicht die Wissenschaft heutzutage den christlichen Glauben widerlegt? Ja, denn schließlich wissen wir es doch heute, dass die Bibel eine Menge Dinge erzählt, die wir heute nicht mehr glauben können. Ja, da wird zum Beispiel von einem Schöpfer gesprochen, obwohl wir ja heute wissen, dass die Organismen in Wahrheit durch Evolution entstanden sind. Oder denken wir zum Beispiel an die Jungfrauengeburt. Ja, und gerade da wissen wir heute ja auch, Jungfrauengeburt, so etwas gibt's nicht. Oder die Bibel behauptet, dass Jesus Tote auferwecken konnte, dass er selbst von den Toten auferstanden ist. Auch da wissen wir heute, Tote werden nicht wieder lebendig. So etwas gibt es einfach nicht. Ja? Und damit ist natürlich insgesamt auch das biblische Weltbild in Frage gestellt. Denn die Bibel behauptet ja, dass es einen Gott gibt, der wundersam in die Weltgeschichte eingreift, der die Naturgesetze auch durchbrechen kann, der also Dinge tut, die rational nicht zu erklären sind. Aber kein Wissenschaftler rechnet heute mit solchen Ereignissen und deshalb ist die Frage berechtigt: Hat die Wissenschaft somit das biblische Weltbild und damit auch den christlichen Glauben widerlegt? So, das sind spannende Fragen, die auch viele Christen umtreiben und die viele Nichtchristen dazu bringen, die Sache mit dem Glauben endgültig abzuhaken. Glaube, das ist doch dann eher etwas für naive Leute, Leute, die nicht alleine klarkommen, Leute, die Trost brauchen durch die Vorstellung, dass es da einen Gott gäbe, der sie begleitet, der jeden Tag bei uns ist. Das kann ja glauben, wer will und wem das gut tut. Und wenn es jemand hilft, dann soll es recht sein. Aber als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts, da kann man damit natürlich nichts mehr anfangen. So, umso wichtiger ist es mir, dass wir diese Narrative, die ich gerade versucht habe zu schildern, heute mal gründlich hinterfragen. Und ich will das gerne tun, indem ich mit dir zuerst mal auf vier grundlegende Weltbilder schaue. Ja, ich möchte dir vier weltanschauliche Denkmodelle zeigen, auf deren Basis wir versuchen können, die Welt zu verstehen. Und das sind vier Denkmodelle, die tatsächlich heute weit verbreitet sind, die weltweit prägende Kraft haben und die wir deshalb unbedingt kennen und verstehen sollten. So, das erste Denkmodell ist der sogenannte starke Naturalismus, der sagt, es gibt zwar eine natürliche Welt, die uns umgibt und die im Wesentlichen den natürlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung folgt, aber es gibt keine übernatürliche Welt. So, und dann haben wir als zweites den schwachen oder methodischen Naturalismus, der sagt, ja, es gibt schon etwas jenseits unserer natürlichen Welt, aber dieses Jenseitige greift eben nicht in das Diesseitige ein. Es durchbricht niemals die Naturgesetze und die Kette von Ursache und Wirkung. Und das heißt, genau wie im starken Naturalismus gehorcht die gesamte wahrnehmbare Welt, die uns umgibt, den natürlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung. Diese übernatürliche Welt durchbricht diese Gesetzmäßigkeiten zu keiner Zeit. So, und dann haben wir als drittes Denkmodell den Pantheismus, der sagt, natürlich und übernatürlich fließen ineinander. Ja, das kann man sogar gar nicht voneinander trennen. Das Übernatürliche wohnt in den Bäumen, in den Steinen, in den Gestirnen. Alles Natürliche hat auch eine geistige Dimension, die nicht den natürlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung folgt. Und schließlich haben wir als viertes dann auch noch das biblische Weltbild, das anders als der Pantheismus zwar das Göttliche strikt von der natürlichen Welt trennt, das aber davon ausgeht, dass das Göttliche in unsere Welt eingreifen kann und dass Gott es auch immer wieder im Verlauf der Geschichte getan hat. Also das sind jetzt vier Denkmodelle, wie die Realität, die Wirklichkeit beschaffen sein könnte. Und die große Frage ist jetzt natürlich, welche Grundannahme stimmt? Ja, welches Denkmodell beschreibt die Wirklichkeit am besten? Und dazu gehört natürlich auch die Frage, können wir das mit unseren heutigen naturwissenschaftlichen Methoden überhaupt herausfinden? So, um das beantworten zu können, müssen wir uns jetzt zuerst mal fragen, wie arbeitet eigentlich die Naturwissenschaft? Wie erfasst Naturwissenschaft die Wirklichkeit? Und das ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten, denn die Naturwissenschaft benutzt im Wesentlichen eigentlich nur zwei Instrumente. Und das erste Instrument heißt Beobachtung. Ein Naturwissenschaftler ist jemand, der versucht, so genau und exakt wie möglich zu beobachten. Und dafür hat die Naturwissenschaft inzwischen fantastische Instrumente entwickelt, die es uns ermöglichen, sehr detailliert, sehr exakte Beobachtungen zu machen. So, und das zweite zentrale Instrument der Naturwissenschaft ist das Experiment. Experiment meint, ich schaffe mir ein überschaubar großes System mit möglichst kontrollierbaren Bedingungen und dann teste ich, wie sich die Wirklichkeit verhält, wenn ich die Bedingungen in diesem System variiere. So ein ganz wichtiges Element ist dabei die Wiederholbarkeit oder die Reproduzierbarkeit. Also ein Experiment ist erst dann aussagekräftig, wenn es überall auf der Welt nachgestellt werden kann und wenn alle Wissenschaftler unter den gleichen Bedingungen zum gleichen Ergebnis kommen. So, und gerade diese Reproduzierbarkeit ist natürlich das große Problem bei der Frage nach dem Übernatürlichen. Ja, denn selbst wenn wir mal was Übernatürliches beobachten würden, ja, wir könnten es nicht reproduzieren. Ja, das geht nicht bei Wundern. Ja, das geht nicht bei übernatürlichen Ereignissen. Solche punktuelle, singuläre Ereignisse kann man nicht reproduzieren. Und das bedeutet, Naturwissenschaft kann mit seinem Instrumentarium ganz prinzipiell nichts Übernatürliches nachweisen. So, das heißt natürlich nicht, dass es nichts Übernatürliches geben kann. Das heißt nur, die Naturwissenschaft kann es mit ihrer Methode ganz einfach nicht erfassen. Aber etwas, was man nicht erfassen kann, das kann natürlich trotzdem da sein. So, auch wenn ich die Luft mit meinen Augen nicht sehe, ist sie Gott sei Dank trotzdem da. Und etwas Übernatürliches kann natürlich trotzdem da sein, auch wenn der Naturwissenschaftler mit seiner Methode dafür keine Augen hat. Ja, also wenn ein Fischer mit seinem Netz fischt und sein Netz hat 5 cm Maschenweite, dann wird er natürlich nur Fische fangen können, die größer als 5 cm sind. Ja, sein Leben lang wird er nur solche Fische aus dem Wasser ziehen. Aber zu der Frage, ob es auch Fische geben könnte, die kleiner als 5 cm sind, kann er nicht sagen, denn seine Fangmethode eignet sich ganz einfach nicht für diese Frage. Also das heißt, die Naturwissenschaft kann schon ganz prinzipiell diese Grundfrage, die wir durchgegangen sind, nicht beantworten. Und wenn wir uns entscheiden, unser Denken und unsere Forschung auf eins dieser 4 Denkmodelle aufzubauen, dann ist es eben kein Ergebnis von wissenschaftlichen Experimenten, von naturwissenschaftlicher Arbeit, sondern dann ist es eine außerwissenschaftliche Vorannahme, eine außerwissenschaftliche Denkvoraussetzung. Anders ausgedrückt, bei den 4 weltanschaulichen Denkmodellen handelt es sich um außerwissenschaftliche Vorannahmen, die naturwissenschaftlich weder bewiesen noch widerlegt werden können. Und man könnte auch Glauben dazu sagen. Man glaubt, dass es sich so oder so verhält. Man glaubt, dass dieses oder jenes Denkmodell wahr ist, und auf dieser Glaubensbasis fängt man an, Wissenschaft zu betreiben. Aber das bedeutet natürlich auch, Glaube ist immer ein selbstverständlicher Teil von Wissenschaft. Kein Wissenschaftler beginnt seine Arbeit, ohne zunächst mal etwas Bestimmtes zu glauben. Glaube und Wissenschaft gehören also schon ganz prinzipiell unbedingt zusammen. Ohne Glaube keine Wissenschaft. So, aber vielleicht sagst du jetzt, Moment, Markus, willst du mir jetzt etwa ernsthaft sagen, dass man aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nichts zu diesen 4 Denkmodellen sagen könnte? Ja? Also Fakt ist ja, die naturwissenschaftliche Welt hat ja sehr wohl eine sehr klare Meinung zu diesen Denkmodellen. Und das stimmt. Ja, die naturwissenschaftliche Welt hat sich da tatsächlich sehr klar positioniert. Die Frage ist nur, auf welcher Basis hat sie das getan? Auf welcher Basis hat sich die wissenschaftliche Welt ihre Meinung zu diesen Denkmodellen gebildet? So, und was ich dir jetzt zeigen möchte, ist, die Wissenschaft hat sich diese Meinung nicht auf Basis von Beobachtung und Experiment gebildet, sondern auf der Basis von Erfahrungen, die sie mit diesen Denkmodellen gemacht hat. Denn die Wissenschaft kann ja sehr wohl fragen, welche Grundannahme, welches Denkmodell bewährt sich denn in der wissenschaftlichen Praxis? Mit welcher Vorannahme kann man fruchtbar arbeiten und forschen? Welches Denkmodell bringt uns weiter in der Wissenschaft? So, und zu dieser Frage hat die wissenschaftliche Welt 2 Beobachtungen gemacht. 2 Beobachtungen, die bei der Beantwortung der Frage nach dem richtigen Denkmodell eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ja, nehmen wir zum Beispiel diese Beobachtung, dass es da Sterne am Himmel gibt. Ja, und dann kann es geschehen, dass die Sterne plötzlich verschwinden, dass der Himmel sich verdunkelt und dass es anfängt zu blitzen und zu donnern. Ja, und lange Zeit war es so, dass die Menschen überhaupt keine Erklärung hatten für diese Phänomene. Sie wussten nicht, was hinter diesen Lichtpunkten am Himmel steckt. Sie wussten nicht, warum es manchmal blitzt und manchmal donnert. Und deswegen waren sie sehr offen für die Idee, ja, wahrscheinlich stecken hinter diesen Sternen Götter. Und wenn es blitzt und donnert, ja, dann sind es eben diese Götter, die zornig sind und die unter krachendem Getöse Blitze auf die Erde werfen. Solche Erklärungsmuster kann man jedenfalls in alten Mythen und Legenden finden. Und das große Problem an dieser Sichtweise ist, ja, Es hält uns vom Forschen ab, ja? Wer glaubt, dass hier Götter am Werk sind, der sucht nun mal nicht mehr nach einer natürlichen Ursache. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Grund, warum sich die Wissenschaft in pantheistischen Kulturen und Denkweisen oft wirklich schwer getan hat. Denn in so einem Denkmodell, da suche ich nicht nach natürlichen Ursachen. Und deswegen finde ich auch nicht heraus, was denn die natürlichen Ursachen für diese Phänomene sind. Und deswegen sagen Naturwissenschaftler heute zu Recht, Achtung, diesen Fehler dürfen wir nicht wieder machen. Die Annahme göttlicher Kräfte ist doch ein Bremsklotz für die Wissenschaft. So, das ist die eine Beobachtung, die die wissenschaftliche Welt heute prägt. Und es gibt noch eine zweite Erfahrung, die heute prägend wirkt. Und das ist die Tatsache, dass dieser Forschungsansatz, der immer nur mit natürlichen Erklärungen rechnet, ganz einfach gewaltige Erfolge erzielt hat. Ja, elektrisches Licht, Radio, Fernsehen, die Durchbrüche in der Medizin, das hat zu Recht riesigen Eindruck auf die Menschen gemacht. Und jeder hat gemerkt, hey, dieses Prinzip bewährt sich, das funktioniert, es lohnt sich, hinter den Naturphänomenen keine Geisterwelt zu vermuten, sondern von ganz rational erklärbaren Mechanismen auszugehen. Es gab da sogar einen bekannten Theologen mit Namen Rudolf Bultmann, der hat im Jahr 1941 dazu Folgendes geschrieben: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Das hat für ihn überhaupt nicht zusammengepasst. Und damals war er damals nicht allein. Nein, viele Menschen waren überzeugt, es läuft in der Wissenschaft. Wir sind dabei, überall natürliche Erklärungen für die Naturphänomene zu finden. Und mit Hilfe dieser Erklärungen können wir großartige Technologien entwickeln. Technologien, die uns ganz praktisch in unserem Alltag enorm weiterhelfen. Und deshalb brauchen und deswegen sollten wir nicht spekulieren, ob da vielleicht irgendetwas Übernatürliches am Werk sein könnte. Nein, wir erleben doch ganz praktisch, wie enorm fruchtbar dieser Ansatz ist, hinter sämtlichen Phänomenen eine natürliche Erklärung zu vermuten. So, diese Erfolgswelle der Wissenschaft, die hat im letzten Jahrhundert auch den Theologen Dietrich Bonhoeffer umgetrieben und er hat einen markanten Satz geschrieben. Er hat geschrieben, es ist mir wieder ganz deutlich geworden, dass man Gott nicht als Lückenbüßer unserer unvollkommenen Erkenntnis figurieren lassen darf, wenn nämlich dann, was sachlich zwangsläufig ist, sich die Grenzen der Erkenntnis immer weiter herausschieben, wird mit ihnen auch Gott immer weiter weggeschoben und befindet sich demgemäß auf einem fortgesetzten Rückzug. Also Bonhoeffer hat gesagt, wenn wir etwas nicht erklären können, dann dürfen wir diese Erklärungslücke nicht benutzen, um dahinter Gott zu vermuten. Denn irgendwann finden wir die Erklärung und dann ist Gott vom Tisch. Dann ist Gott ein Lückenbüßer, dem mit fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnis immer mehr der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ja, und diese Sorge, dass Gott durch die voranschreitende wissenschaftliche Erkenntnis immer mehr verdrängt wird, die ist in der Theologie tatsächlich zu einem echten Schreckgespenst geworden. Und deshalb hat man auch in der Theologie immer öfter gesagt, Bonhoeffer hat recht, das ist der falsche Weg. Man darf nicht aus Unerklärlichem oder aus Erklärungslücken auf Gott schließen. Das führt die Theologie auf lange Sicht in den Bankrott und deswegen sollten wir das sein lassen. So, und aus diesen Gründen hat die heutige wissenschaftliche Welt inklusive der Theologie eine grundlegende Entscheidung getroffen. Sie sagt, wenn es ein unverstandenes Naturphänomen gibt und wir suchen als Wissenschaftler nach einer Erklärung für dieses Phänomen, aber wenn wir es nicht finden, dann werden wir daraus nicht schließen, dass eine göttliche Kraft hinter diesen Naturphänomenen steckt, denn unverstandene Naturphänomene sind kein Beweis auf Gott, sondern nur eine Aufforderung, dass wir wieder zurückgehen müssen ins Labor und dass wir noch gründlicher, noch intensiver forschen müssen. Denn wir sind uns sicher, wenn wir nur genügend Zeit, genügend Ressourcen und genügend kluge Köpfe haben, dann werden wir die natürliche Erklärung eines Tages finden. Und deshalb legen wir uns fest, wir unterwerfen uns einer Selbstbeschränkung. Wir entscheiden uns, dass wir uns in der wissenschaftlichen Arbeit strikt und ausschließlich auf natürliche Ursachen, auf natürliche Erklärungen beschränken. Und ich muss sagen, ich halte diese Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen in der Wissenschaft für absolut richtig. Ja, diese Selbstbeschränkung war und ist tatsächlich ein absolutes Erfolgsmodell. Ja, der gewaltige Siegeszug der Naturwissenschaft belegt ja tatsächlich sehr klar, dass diese Natur, die uns umgibt, nach Naturgesetzen funktioniert und eben nicht von göttlichen Kräften gesteuert wird. Und deshalb halte ich es für vollkommen richtig, dass wir bei der Erforschung der geschaffenen Welt fest damit rechnen, dass wir da überall Gesetzmäßigkeiten finden, und dass wir nur so weiterkommen mit der Erforschung der Welt, wenn wir übernatürliche Ursachen ausschließen. Nur so können wir auch zukünftig immer neue Technologien entwickeln, die uns weiterhelfen. Also ich bin da völlig dabei, ich halte das für völlig berechtigt, diese Gedankengänge. Die Frage ist aber jetzt, welche Konsequenzen haben diese Beobachtungen und diese Selbstbeschränkung jetzt für die vier weltanschaulichen Denkmodelle, die wir da betrachtet haben? So, die Konsequenz in der wissenschaftlichen Welt war seit der Zeit der Aufklärung immer die gleiche. Die Konsequenz war, es dürfen nur solche Denkmodelle als wissenschaftlich akzeptiert werden, die sich der Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen unterwerfen. Und das gilt für den starken und für den schwachen Naturalismus. Die rechnen ja nicht mit übernatürlichen Ursachen zur Erklärung der Naturphänomene. Aber der Pantheismus und das biblische Weltbild, die auch übernatürlichen Ursachen prinzipiell zulassen, die sind damit vom Tisch. Also der starke und der schwache Naturalismus, die gelten als erfolgversprechende Grundlage für eine fruchtbare wissenschaftliche Arbeit. Aber der Pantheismus und das biblische Weltbild, die gelten als Bremsklotz für die Wissenschaft und die wollen wir deshalb an den Universitäten nicht sehen, zumindest nicht in der Naturwissenschaft. So, das ist im Moment das gängige Narrativ und das ist auch der Grund, warum in der akademischen Welt im Moment grundsätzlich nicht mit übernatürlichen Dingen gerechnet wird und auch nicht gerechnet werden darf. Also wenn du etwas publizieren möchtest, wenn du Forschungsgelder haben möchtest, wenn du auf einem Symposium sprechen möchtest, dann solltest du in deiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mit übernatürlichen Ursachen rechnen. Und das gilt für alle Disziplinen, das gilt sogar für die Theologie. Auch in der akademischen Theologie muss zumindest in der Theoriebildung gearbeitet werden nach dem Prinzip etsi deus non daretur, das heißt, als ob es Gott nicht gäbe. So, und auch in der Biologie habe ich das selbst erlebt, dass es einfach strikt ausgeschlossen wird, in irgendeiner Form mit einem Schöpfer zu rechnen. Wer das tut, für den gilt, wissenschaftliche Artikel werden nicht akzeptiert, wissenschaftliche Vorträge dürfen nicht gehalten werden, Forschungsgelder werden nicht bewilligt. So, und ich denke, ich habe gezeigt, es gibt tatsächlich gute und schlüssige Gründe, warum das so ist. Und wenn dieses Video jetzt zu Ende wäre, dann wäre das Fazit klar. Die Christen haben tatsächlich ein sehr ernstes Problem, denn Christen glauben ja an einen Schöpfer. Die Bibel, die für Christen das wegweisende Buch ist, berichtet permanent von einem Gott, der übernatürlich in die Geschichte eingegriffen hat. So, aber diesen Glauben, dass es auch übernatürliche Ursachen geben kann, weil es da einen Gott gibt, der in die Geschichte eingreift, ja, den haben wir ja, wie wir gerade gesehen haben, aus guten Gründen hinter uns gelassen. Und wir alle profitieren davon, dass wir das so gemacht haben. Deshalb stimmt es doch, oder? Es gibt tatsächlich einen harten Gegensatz zwischen Glaube und Wissenschaft. Ist das so? Ja, um es gleich ganz klar zu sagen, nein, ich glaube überhaupt nicht, dass es einen Gegensatz zwischen dem christlichen Glauben und der Wissenschaft gibt. Ganz im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse und Trends zutiefst das biblische Weltbild unterstützen. Und lass mich dir bitte erklären, wie ich zu dieser Aussage komme, obwohl doch scheinbar alle Argumente, die ich bisher dargelegt habe, vollkommen dagegen sprechen und obwohl ich diese Argumente auch absolut richtig finde. Und einsteigen möchte ich mit folgender Frage. Ist das denn wirklich so? Sprechen die Argumente für die Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen denn eigentlich wirklich gegen das biblische Weltbild? Ist das biblische Weltbild denn tatsächlich ein Bremsklotz für die Wissenschaft? Erinnern wir uns nochmal, ja? Die Weltbilder, die übernatürliche Einflüsse zulassen, wurden ja deshalb ausgeschlossen, weil gesagt wurde, die Annahme von übernatürlichen Einflüssen hält uns vom Forschen ab. Und wer mit Gott rechnet, der sucht nicht mehr nach den natürlichen Ursachen. Der bleibt stehen in seiner wissenschaftlichen Entwicklung. Die Frage ist, stimmt dieser Vorwurf auch in Bezug auf das Christentum, auf das biblische Weltbild? Hat das biblische Weltbild denn tatsächlich Menschen vom Forschen abgehalten? Ja, und dazu gibt es eine klare Antwort. Die Antwort ist ganz eindeutig nein. Und es hat auch einen Grund. Der Grund lautet, die Bibel trennt strikt zwischen Schöpfer und Schöpfung. Ich habe das ja vorher schon gesagt, und dass die Bibel da ganz klar trennt zwischen Schöpfer und Schöpfung. Wir können das ganz besonders eindrücklich an der biblischen Schöpfungsgeschichte sehen. Ja, in diesem Schöpfungsbericht im ersten Mosebuch, da gibt es auch die Sterne am Himmel, aber sie sind eben gerade keine Götter, sondern sie sind ganz einfach Lampen, die den Menschen zur Orientierung dienen sollen. Und das war damals eine sehr ungewöhnliche Sichtweise. Und auch sonst sehen wir in der Bibel, dass die Natur völlig entgöttlicht wird. Ja, das Alte Testament ist voll von Anweisungen, auf keinen Fall die Schöpfung anzubeten. Das geht sogar so weit, dass Gott sagt, macht euch kein Bild, keine Statue von mir, damit ja niemand auf die Idee kommt, eine Statue könnte irgendwie göttlich sein. Das heißt, Gott tut alles dafür, dass wir Schöpfer und Schöpfung auf gar keinen Fall durcheinander bringen. Und es gibt ein schönes Zitat dazu von den Brüdern Hans-Jörg und Wolfgang Hemminger. Die haben dazu geschrieben, die Schöpfungsgeschichte bringt eine vollständige Entgöttlichung und Entzauberung der Welt. So vollständig, wie sie außerhalb des Judentums auch nicht annähernd erreicht wurde. Jeder Zeitgenosse, der an sein Horoskop glaubt, fällt in ein Denken zurück, das in 1. Mose 1 bereits überwunden ist. Ja, so ist es tatsächlich. Und es ist übrigens für mich eine sehr schöne Bestätigung für die Einzigartigkeit und für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ja, und auf dieser Grundlage würde auch ich einen pantheistischen Ansatz immer zurückweisen und darauf bestehen, nein, die Natur, die uns umgibt, folgt nicht den Launen von Göttern. Sie funktioniert vielmehr nach festen Gesetzen und Ordnungen. Und es ist deshalb sinnvoll, bei der Erforschung der Welt tatsächlich ganz grundsätzlich immer nur natürliche Erklärungen zu erwarten. So, und wenn wir in die Wissenschaftsgeschichte schauen, dann merken wir tatsächlich, war dieses biblische Weltbild überhaupt kein Bremsklotz für die Wissenschaft. So, im Gegenteil, es war gerade diese Sichtweise einer von Gott wohlgeordneten Schöpfung, die die Pioniere der Naturwissenschaft angetrieben hat. Ja, das lesen wir zum Beispiel bei Isaac Newton. Er hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Also das heißt, dieser große Wissenschaftspionier, der war ein tiefgläubiger Christ. Der hat sich überhaupt nicht gegen das Schöpfungsdenken gewandt, so wie das heute passiert, sondern im Gegenteil, das Schöpfungsdenken war die Basis seiner Arbeit. Er hat Naturgesetze erwartet, weil er an ein Gesetz Ratgeber geglaubt hat. Und der bekannte Literat C.S. Lewis hat diesen Umstand so ausgedrückt, er hat geschrieben, die Menschen wurden Wissenschaftler, weil sie Gesetze in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und tatsächlich war Newton bei weitem nicht der Einzige, der so gedacht hat. Ja, wir finden ähnliche Überlegungen auch bei Kopernikus, bei Kepler, bei Galilei, bei Pascal. Bekannte Wissenschaftler und Leute, die diese Erfolgsgeschichte der Wissenschaft ja gerade erst auf den Weg gebracht haben. Und bei allen diesen Leuten gilt, die haben das nicht trotz ihres christlichen Glaubens getan, sondern sie haben es gerade wegen ihres christlichen Glaubens getan. Ja, viele Leute sind sehr überrascht, wenn sie das hören, denn die meisten Leute glauben heute, dass die Wissenschaft ein Kind der Aufklärung sei. Aber das ist falsch. Ja, wenn wir in diese Zeitleiste schauen, dann sehen wir, dass die naturwissenschaftliche Erfolgsgeschichte schon lange vor der Aufklärung ins Rollen gekommen ist. Und deswegen schreibt Professor Gerzen dazu zu Recht. Er schreibt, auch ist festzustellen, dass die Entwicklung der Naturwissenschaft, die Dynamik und Schwungkraft, die sie auszeichnet, bereits erhielt, als die Philosophie der Aufklärung von ihrem Höhepunkt in Form der Philosophie Kants noch weit entfernt war. Und Karl Friedrich von Weizsäcker hat dazu geschrieben, die moderne Wissenschaft ist ein Geschenk, ich hätte auch sagen dürfen, ein Kind des Christentums. Also das heißt, wir können unsere Frage sehr eindeutig beantworten. Ja, das biblische Weltbild ist auf gar keinen Fall ein Bremsklotz für die Wissenschaft. Nein, dass wir die Natur wohlgeordnet und mathematisch fassbar vorfinden, ist in einem naturalistischen Denkmodell unerwartet und kaum erklärbar. Und es war deshalb gerade dieser Glaube an einen Schöpfergott, der eine entscheidende Grundlage dafür gebildet hat, dass Menschen wissenschaftlich neugierig wurden, ja, dass sie erwartet haben, dass man in der Natur Regelhaftigkeit und Ordnung vorfinden kann. Eine Regelhaftigkeit und eine Ordnung, die von Menschen ergründet werden kann. Und das heißt also, anders als viele Menschen heute glauben, war die biblische Weltsicht immer sehr förderlich für die Entwicklung der Naturwissenschaft. Mehr noch, das biblische Weltbild hat geradezu die Grundlagen gelegt für die Erfolgsgeschichte der Naturwissenschaft. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Ist denn Wissenschaft auf der Basis des biblischen Weltbilds weniger erfolgreich? So, und da wird es jetzt so richtig spannend, denn viele Leute würden sagen, ja, natürlich. Und die Menschen berufen sich dabei vor allem auf eine wissenschaftliche Entwicklung, die vor etwas mehr als 160 Jahren begonnen hat. Im Jahr 1859 hat Charles Darwin sein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Über die Entstehung der Arten«. So, und die Evolutionstheorie, die er darin geschildert hat, hat sich seither vollständig durchgesetzt. Und da könnte man ja schon meinen, da war doch wirklich der Abschied vom biblischen Weltbild entscheidend wichtig, um diese wissenschaftliche Erfolgsgeschichte möglich zu machen. Sondern was viele Menschen nicht realisieren ist, dass es nach der Aufklärung neben dieser offensichtlichen wissenschaftlichen Entwicklung bei der Frage nach der Entstehung der Lebewesen noch eine viel grundsätzlichere Entwicklung und Veränderung in der wissenschaftlichen Welt gegeben hat. Und zwar in Bezug auf den Geltungsbereich der wissenschaftlichen Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen. So bis zur Aufklärung und bis zur Zeit von Charles Darwin galt weitgehend, die Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen gilt für die Erforschung der geschaffenen Welt, also für die Frage, wie funktioniert diese Welt? Aber sie gilt nicht für die Ursprungsfrage, also nicht für die Frage, woher kommt denn eigentlich diese Welt? Wie ist sie entstanden? Hier durfte sehr wohl mit dem Wirken eines intelligenten Geistes, also eines Schöpfers, gerechnet werden. Und damit wurde auch ganz selbstverständlich gerechnet. Aber auf Grundlage des Einflusses von Charles Darwin und noch einigen anderen hat sich das verändert. Ja, nach Charles Darwin wurden die Stimmen immer lauter, die gesagt haben, wir müssen diese Selbstbeschränkung ausweiten. Ja, wir müssen sie auch anwenden auf die Frage nach der Herkunft der Welt. Also auch bei der Frage nach dem Woher sollte jetzt ganz grundsätzlich nicht mehr mit irgendetwas Übernatürlichem gerechnet werden. Ja, und erst damit war natürlich das biblische Weltbild vom Tisch. So, und die große Frage ist jetzt natürlich, wie erfolgreich war denn eigentlich dieser neue Ansatz? Hat diese erweiterte Selbstbeschränkung denn tatsächlich auch so eine Erfolgsgeschichte ausgelöst, wie einst diese Trennung zwischen Schöpfer und Schöpfung? Davon sind heute immer noch viele Menschen fest überzeugt, aber gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich dieses Bild doch deutlich verändert. Und ich möchte diese Aussage gern belegen durch ein Beispiel aus der Biologie, von dem ich auch schon kürzlich in meinem Video über den Schöpfungsbeweis gesprochen habe. Ja, also Charles Darwin hatte ja zwar Ideen zu der Frage entwickelt, wie sich die Organismen an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen können, wie sie sich vielleicht sogar höher entwickeln können. Aber er hatte natürlich keine Antwort auf die Frage, wie denn das Leben überhaupt ursprünglich auf der Erde entstanden ist. So eine erste Antwort auf diese Frage brachte erst gut 100 Jahre nach Darwin ein Experiment der US-amerikanischen Forscher Stanley Lloyd Miller und Harold Clayton Urey. So im Jahr 1953 hatten sie eine Versuchsanordnung aufgebaut und diese Versuchsanordnung sollte eine Atmosphäre simulieren, wie sie auf einer angenommenen Urerde einst existiert haben könnte. Und sie haben angenommen, dass es auf der ursprünglichen Erde Orte gab mit heißen Quellen, wo Wasser verdampfte. Ja, und man nahm an, dass es Blitze gegeben hat. Man nahm an, dass es Orte gegeben hat, an denen Gase wieder kondensieren und sich sammeln konnten. So, und in diesem Versuchsaufbau entstand mit der Zeit ein schwarzes, öliges Gemisch. So, und als Sensation wurde damals die Tatsache gehandelt, dass dieses Gemisch auch einige sogenannte Aminosäuren enthielt, also Substanzen, aus denen unsere Proteine bestehen. Und Aminosäuren, das sind deshalb tatsächlich sehr wichtige Grundbausteine des Lebens. Und die Schlussfolgerung war damals, also auf einer angenommenen Urerde können von selbst, ohne Einwirkung einer äußeren Intelligenz, Aminosäuren entstanden sein. Ja, das weckt in uns die Hoffnung, dass dies nur ein erster Schritt sein wird, hin zur Klärung der Frage, wie Leben ohne Einwirkung einer äußeren Intelligenz durch rein natürliche Mechanismen entstanden sein könnte. Ja, deshalb haben Miller und Urey damals den Nobelpreis bekommen. Dieses Experiment ist extrem bekannt geworden. Man findet es bis heute in vielen Schulbüchern, wenn es um die Frage nach der Entstehung des Lebens geht. So, die Frage ist jetzt, zeigt dieses Experiment also tatsächlich, dass man erfolgreich Wissenschaft betreiben kann, wenn man die Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen auch auf die Ursprungsfrage ausdehnt? Und jemand, der sich bei diesem Thema ganz besonders gut auskennt, ist der Professor James M. Tour aus den USA. Er ist weltweit bekannt als ein Top-Experte im Bereich der künstlichen Herstellung von komplexen Biomolekülen. So, und wie schätzt nun James M. Tour die Situation ein? Ja, wie ist aus seiner Sicht die wissenschaftliche Entwicklung zur Frage nach dem Ursprung des Lebens nach 1953 weitergegangen? Und das klare Urteil von James M. Tour zu dieser Frage lautet, überhaupt nicht. Ja, Tour sagt, was geschah in den zwei Dritteln eines Jahrhunderts seit Miller und Urey in anderen Wissenschaftsfeldern? Wir sind ins Weltall geflogen. Wir haben Satellitenkommunikation, Internet und Mikrochips. In den gleichen 66 Jahren sind wir immer noch genau da, wo Miller und Urey waren. Das heißt also, James Tour sagt, bei der Frage nach dem Wie Wie funktioniert die Welt? Da sind wir seit 1953 in vielen Feldern extrem viel weitergekommen. Da haben wir gewaltige Fortschritte erzielt. Aber bei der Frage nach dem Woher, da sind wir keinen Meter weitergekommen. Da beobachten wir einen Stillstand, ja mehr noch, wir beobachten sogar einen permanenten Rückschritt. Denn seit 1953 lernen wir ja jedes Jahr mehr darüber, wie unfassbar komplex schon die einfachst denkbare Zelle ist. Wir haben seither die DNA erforscht und viele andere langkettige Moleküle in den Zellen. Und all unsere Experimente deuten darauf hin, solche lange Molekülketten entstehen einfach nicht von selbst. Viel eher zerfallen sie, als dass sie sich bilden. Und wir haben zudem entdeckt, dass die DNA ein Informationsträger ist. Ein Informationsträger mit einem unregelmäßigen, nach grammatischen Gesetzen angeordneten, zielgerichtet funktionierenden Code. Und alle unsere Experimente zeigen, Informationsträger entstehen nicht einfach so von selbst. Und auch nicht die Information, die auf ihnen gespeichert ist. So etwas braucht immer ein Informationsgeber. Und wir haben zudem entdeckt, dass auch in den einfachst denkbaren Zellen, dass es da nur so wimmelt von komplexen molekularen Maschinen. Maschinen, die teilweise aus mehreren Bausteinen zielgerichtet zusammengesetzt sind, um gemeinsam eine komplexe Funktion auszuführen. Ja, und alle unsere Experimente zeigen nun einmal zielgerichtet zusammengefügte Maschinen. Die gibt's nur dort, wo es Maschinenbauer gibt. So, und wir müssen uns seit diesen Entdeckungen natürlich fragen, ja, was war denn zuerst da? Gab's zuerst die Information oder gab's zuerst die molekularen Maschinen, die diese Information in funktionelle biologische Bausteine übersetzen können? Ja, und spätestens diese Henne-Ei-Frage macht es eigentlich vollkommen unmöglich, dass eine lebendige Zelle, die sich zudem selbst teilen und multiplizieren kann, dass so eine Zelle einfach so von selbst entsteht. Also das heißt, die Hinweise sind heute einfach überwältigend groß, dass schon die einfachst denkbare lebende Zelle ein Wunder darstellt, dessen Entstehung in keiner Weise durch ziellose, planlose Prozesse erklärt werden kann. Und das heißt, wir stehen heute mehr denn je vor ganz, ganz grundlegenden Fragen, auf die das naturalistische Modell keine Antwort geben kann. Wie entstand das Leben? Woher kommt die Information? Wie entstand die Vielfalt der komplexen biologischen Baupläne? Ja, die bekannten Darwinschen Mechanismen von Mutation und Selektion, die können ja zwar einen Beitrag leisten zu der Frage, warum Tiere und Pflanzen sich anpassen können, warum sie ihre Organe für wechselnde Umweltbedingungen optimieren können. Aber für die Entstehung völlig neuer Systeme und völlig neuer Baupläne, für die Herausbildung echter biologischer Innovationen, in denen viele Teile ineinander greifen müssen, um gemeinsam eine neue Funktion zu bilden, dafür reichen diese Darwinschen Mechanismen nach allem, was wir heute wissen, bei weitem nicht aus. Also die Entwicklung der biologischen Organismen ist bis heute in weiten Teilen unerklärt. So, aber die Fragen betreffen ja nicht nur die Biologie. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Probleme. Zum Beispiel die Frage, warum ist das Universum wohl geordnet? Warum ist es nicht einfach chaotisch? Warum ist es durch elegante mathematische Formeln beschreibbar? So eine extrem schwierige Frage ist dabei diese hier. Wie kam es zur extrem genauen Feinabstimmung der Naturkonstanten? Ja, diese Naturkonstanten, die Massen der Elementarteilchen, sind nun einmal extrem präzise, ganz exakt so eingestellt und fein aufeinander abgestimmt, dass es überhaupt ein Universum geben kann und dass biologisches Leben möglich ist. So, weil die Tatsache, dass die Masse in unserem Universum weder in sich zusammensackt, noch unkontrolliert auseinanderdriftet, sondern dass es da stabile Strukturen gibt für einen lebensfreundlichen Planeten, ist eben extrem erstaunlich und in einem zufälligen Universum dürfte man das niemals erwarten. Und schließlich noch diese große Frage, woher kommt denn eigentlich Geist, Bewusstsein, Moral und Schönheit? Warum sollte Materie etwas entwickeln, das über sich selbst, über Gott und die Welt nachdenkt, gut und böse kennt und schön und hässlich unterscheidet? Woher kommt all das? Und je mehr wir unsere Umwelt verstehen, umso mehr merken wir, die angeblichen Lücken werden nicht kleiner, sondern sie werden größer. Und in Wahrheit geht's gar nicht um Lücken, sondern es geht um die grundlegenden Fragen nach dem Woher der heutigen Realität. Und es zeigt, wir haben heute in der Wissenschaft eben nicht mehr eine Situation, wie wir sie noch zur Zeit Bultmanns und Bonhoeffers hatten. Ja, denn damals hat die wissenschaftliche Welt wirklich gedacht, hey, bald ist es soweit, bald werden wir auch diese Fragen alle gelöst haben. Ja, da gab es einen riesigen Wissenschaftsoptimismus. Aber diese Hoffnung hat sich eben überhaupt nicht bestätigt. Im Gegenteil, mit jeder Entdeckung über die Schönheit und Funktionalität der Natur sind die offenen Fragen immer noch größer geworden. Die angeblichen Lücken, von denen man geglaubt hat, dass sie sich bald schließen werden, haben sich in Wahrheit immer mehr ausgeweitet zu grundlegenden Fragen. Fragen nach der Entstehung von Information, von Geist, von Schönheit, von Moral, von komplexer Organisation. Das heißt, wenn wir sagen, dass Leben, Information, komplexe Baupläne und Feinabstimmung nicht einfach so von selbst entsteht, dann sagen wir das nicht aufgrund von Nichtwissen. Nein, wir sagen das aufgrund dessen, was wir wissen. Denn all unsere Erfahrungen, all unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass solche Dinge nicht von selbst entstehen. Zielorientiert angeordnete und zu komplexen Systemen absichtsvoll zusammengefügte Teile, verschlüsselte, kodierte Informationen sind immer ein Resultat der Tätigkeit eines absichtsvoll handelnden Geistes. Und das wissen wir nicht nur intuitiv aus unserem Alltag, das bestätigt sich auch ständig empirisch in der wissenschaftlichen Forschung. Und deshalb gilt, wenn wir vom Design der Lebewesen auf einen Designer schließen, dann ist es nicht etwa ein Lückenargument. Das ist auch kein Argument, das auf Unwissenheit beruht, sondern im Gegenteil, das ist ein Argument, das auf unserer Erfahrung und auf unserem gesammelten Wissen beruht, das wir heute haben. So, was sagt dieser Trend jetzt über unsere vier Denkmodelle aus, die wir am Beginn dieses Vortrags eingeführt haben? So, im starken und im schwachen Naturalismus müssten wir eigentlich erwarten, dass immer mehr natürliche Erklärungen gefunden werden, und zwar sowohl bei der Frage nach dem Wie, als auch bei der Frage nach dem Woher. Denn auch der schwache Naturalismus räumt vielleicht die Option eines übernatürlichen Anfangs ein, vielleicht irgendwann vor dem Urknall, wie auch immer das dann ausgesehen haben könnte. Aber nach diesem Anfang rechnet er nicht mehr mit übernatürlichen Eingriffen von außen. So, im Pantheismus müssten wir erwarten, dass die natürlichen Erklärungen weder beim Wie noch bei der Frage nach dem Woher auf dem Vormarsch sind, weil ja überall göttliche Kräfte am Wirken sind, die die Reproduzierbarkeit durcheinander bringen. So, aber beim biblischen Weltbild ist das anders. Da erwarten wir, dass bei der Erforschung des Geschaffenen immer mehr natürliche Erklärungen auftauchen. Und es wird im biblischen Weltbild erwartet, weil es sich ja um etwas Geschaffenes handelt, also auch etwas, das nach natürlichen Gesetzen funktioniert. So, aber bei der Frage nach dem Woher wird in diesem Denkmodell nicht die Entdeckung von immer mehr natürlichen Ursachen erwartet, sondern eine Zunahme der Hinweise auf einen Designer, weil die Welt nach Aussage der Bibel das Produkt eines weisen, intelligenten Designers, eines Schöpfers ist. Und genau das finden wir vor, ja, wenn wir die wissenschaftlichen Trends betrachten. Überall finden wir fein aufeinander abgestimmte, planvoll angeordnete Systeme. Wir finden schon in der einfachsten Zelle kodierte Information. Wir finden bei uns selbst einen absichtsvollen, selbstbewussten, subjektiv fühlenden Geist. Und angesichts dieser klaren wissenschaftlichen Trends können wir Christen heute gerade auf Basis der wissenschaftlichen Entwicklungen sehr selbstbewusst sagen, das biblische Weltbild, an das wir glauben, bestätigt sich in der Wissenschaft. Ja, dieses biblische Weltbild von einem wunderwirkenden, schöpferisch tätigen Gott deckt sich ganz hervorragend mit den wissenschaftlichen Trends unserer Zeit. Ja, auch wir Christen stehen natürlich zur Selbstbeschränkung auf natürliche Ursachen bei der Erforschung der erschaffenen Welt und wir tun das auf guter biblischer Grundlage und deshalb gibt es auch heute in der wissenschaftlichen Welt viele Christen, die zugleich hervorragende Wissenschaftler sind. Aber sie halten es zugleich für eine Grenzüberschreitung, diese Selbstbeschränkung auch strikt auf die Frage nach dem Woher auszuweiten. Denn die Abkehr vom christlichen Weltbild durch Ausschluss übernatürlicher Ursachen in den Ursprungsfragen hat sich nun einmal als wenig erfolgreich und wenig fruchtbar erwiesen. Das biblische Weltbild und das christliche Weltbild hingegen hat die naturwissenschaftliche Erfolgsgeschichte begründet, sie hat es befeuert und das biblische und christliche Weltbild wird heute mehr denn je durch die naturwissenschaftlichen Ergebnisse und Trends bestätigt. Und das Fazit dieses Videos ist deshalb eindeutig. Ja, die Frage lautete ja, Glaube und Wissenschaft, ist es ein Widerspruch? Und meine Antwort auf diese Frage lautet, christlicher Glaube und Wissenschaft sind nicht nur miteinander vereinbar, nein, sie gehören zusammen und sie befruchten sich gegenseitig. Und ich kann deshalb Christen nur ermutigen, sich auch im wissenschaftlichen Umfeld zu engagieren. Und ich hoffe zugleich, dass die wissenschaftliche Welt sich wieder an ihre christlichen Wurzeln erinnert und dass sie den Fakten folgt, die so deutlich darauf hinweisen, dass das biblische Weltbild von einer geschaffenen Welt schlüssig ist und dass dieses biblische Weltbild für so viele offene Fragen die einfachste und die naheliegendste Erklärung bereithält. Und ich finde, wenn Wissenschaft nicht voreingenommen sein will, sondern wenn sie eine offene Suche nach Wahrheit sein will, dann darf sie nicht von vornherein die naheliegende und die, wie ich finde, offenkundige Möglichkeit vom Tisch nehmen, dass Ordnung, Zielorientierung, das geistige Wesen, die es in dieser Welt gibt, auf das Wirken eines ordnenden, zielorientierten Geistes zurückzuführen sind. So, ich hoffe, dass dir dieses Video wieder gefallen hat. Wenn ja, dann lass doch auch gerne ein Abo hier und empfehle diesen Kanal Bekannten und Freunden weiter. Und an der Stelle auch der Hinweis, du findest die Videos von Bibel Live auch als Audios im gleichnamigen Podcast, überall dort, wo man Podcasts finden kann. Und ich möchte mich heute wieder sehr herzlich bedanken für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir Gottes reichen Segen bis zur nächsten Folge von Bibel Live.